Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit unserem Thema die Ehe, die misskredit geratene Institution, berühren wir, glaube ich, einen der Hauptkrisenpunkte unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Dass die Ehen so sehr in Misskredit geraten sind, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Beziehungsfähigkeit der Menschen überhaupt heute. Ich darf nur an so ein paar Zahlen erinnern, dass also die Singles, die Ein-Personen-Haushalte sprunghaft zunehmen, in einigen Großstädten, ich glaube in Berlin und auch sonst wo, Zürich ist mir nicht genau bekannt, aber auch dort ist der Anteil ganz stark gestiegen. Also in einigen Großstädten machen sich schon mehr als die Hälfte aller Haushalte aus. Oder wir machen in unserem Bereich die Erfahrung, dass noch vor 5 Jahren etwa 2/3 unserer männlichen Patienten verheiratet waren. Heute sind es höchstens noch 1/3. Und wir nehmen manche Gruppen auf, es kommen ja immer 10 Patienten gleichzeitig zu uns an einem Tag, wo vielleicht nur noch einer verheiratet ist. Und die anderen sind entweder getrennt oder haben schon überhaupt noch nie gewagt oder es nie für nötig gehalten, eine dauerhafte Partnerschaft einzugehen. Und das ist nun nicht nur, wie manche Leute heute meinen, eine beliebige Form, Lebensform, die man sich eben wählen kann oder nicht wählen kann, sondern dass die Beziehungen so in die Krise geraten sind, hat nun unter anderem sehr folgenreiche Auswirkungen auf die nachkommende Generation. Wir haben es heute auch wieder in unserem Bereich, aber im Gesamtbereich der Psychotherapie, auch der psychosomatischen Kliniken, mit einer Fülle neuer Störungen zu tun, also zum Beispiel mit den sogenannten strukturellen Ich-Störungen, mit den Borderline-Erkrankungen, mit den narzisstischen Störungen, die wie eine Seuche zunehmen, wie das letztes Jahr Professor Willi auf der Lindauer Psychotherapiewoche formuliert hat, mit den präpsychotischen Störungen. Hier handelt es sich um Störungen, die das frühe Lebenswerkzeug betreffen, also das Lebenswerkzeug, das in ganz frühen Lebensaltern entsteht und wo solche Menschen mit Beziehungsstörungen ins Leben treten, die sie ganz schwer verunsichern und die sie wiederum unfähig machen, eigentlich in der Gemeinschaft zu stehen. Aber darüber können wir jetzt nicht näher sprechen. Nur diese Störungen nehmen einen immer höheren prozentualen Anteil bei unseren Patienten ein. Dadurch müssen wir uns auf ganz neue therapeutische Formen einstellen. Mit der früheren Neurosentherapie kommen wir bei diesen Patienten gar nicht zurecht. Die brauchen ein ganz anderes Vorgehen. Die komplizieren unsere Arbeitsformen, Gruppentherapie zum Beispiel, läuft mit denen gar nicht so, weil die schon primär gruppenunfähig sind. Und die Kinder solcher Leute sind erst recht wieder völlig durcheinander und gestört. Da kommt eine Lawine von Krankheit und Störung und Beziehungsunfähigkeit und Lebensuntauglichkeit auf uns zu, von deren Ausmaß wir uns, glaube ich, kaum noch ein richtiges Bild machen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die Bedeutung des Evangeliums hinweisen. Sie verstehen, dass es sich hier nicht um einen Psychologismus handeln kann, wenn ich das sage. Und wenn ich herausstelle, dass das Evangelium eben auch so im Nebeneffekt abzielt auf Beziehungsfähigkeit und Lebenstauglichkeit, indem es uns hinweist auf die Leiden, die wir auch durcheinander haben, auf die Lasten, die jeder zu tragen hat, wo wir aufgefordert werden, die Lasten des anderen zu ertragen, wo wir aufgefordert werden, sanftmütig und demütig zu sein, den anderen höher zu achten als uns selbst, den anderen anzunehmen und Ähnliches, das hat ja den Nebeneffekt, dass wir einfach lernen, miteinander zu leben. Es wäre völlig verkehrt, das als Hauptzielpunkt herauszustellen, um des Effekts willen dann Evangelium zu verbreiten. Aber wie gesagt, in der Nachfolgewirkung ist das so. Mit dem Schwinden des Evangeliums in unserer Gesellschaft fehlen uns eben auch diese Auswirkungen. Der Mensch wird nicht mehr heil in der Gegenwart Jesu Christi, sondern er wird immer kränker. In dem Maße, wie gesamtgesellschaftlich die Bedeutung des Evangeliums abnimmt. Und das macht deutlich, dass wir mit umso mehr Mut und Vertrauen auf den, der diese Welt heilen will, dieser Welt, dieser Gesellschaft die rettende Botschaft bringen. Weil wir wissen, dort ist Heil, gerade für die Menschen unserer Zeit. Und wir haben allen Anlass, uns nicht zu verstecken, sondern mit einer ganz neuen, möchte ich fast sagen, Selbstsicherheit, die auf ihn gründet und nicht auf uns, vor die Menschen unserer Tage hinzutreten und ihnen deutlich zu machen, wo sie Rettung und Leben im Vollsinne des Wortes finden können. Nun, wenn ich zu unserem Thema nochmal so ein praktisches Beispiel bringen soll aus unserer Klinikerfahrung, dann ist es etwa so, dass die Patienten, die in großer Zahl heute in freier Lebenspartnerschaft leben, dann zu uns kommen mit der selbstverständlichen Forderung, dass wir sie gleich behandeln wie die Verheirateten. Wir haben bei uns ja so einwöchige Seminare, Eheseminare, wo wir die Partner einladen, auch die Verlobten oder die nicht verheirateten Partner. Aber die bekommen dann natürlich kein gemeinsames Zimmer. Und damit erregen wir also ganz großen Anstoß. Die Patienten sagen dann, also wo seid ihr denn her vom vorletzten Jahrhundert? Wir leben jetzt schon 5 oder 10 Jahre zusammen und wir kriegen hier gemeinsames Zimmer. Ja, aber das ist doch völlig unmöglich. Was fällt euch denn ein? Und ihr diskriminiert uns und ihr schiebt uns in die Ecke und ihr wollt christlich sein und wie behandelt ihr uns denn und so weiter. Da wird dann von repressiven Ordnungen gesprochen und wird uns entgegengehalten, ob wir denn das als Norm nun ansehen würden, diese verlogenen, ausgehöhlten Ehen, die man da heutzutage finde, und ob wir dieses lächerliche Papierchen, das doch nur so ein Schein sei, als etwas Wesentliches ansehen würden und was wir ihnen denn überhaupt zumuteten. Und müssen wir an dieser Stelle, Jesus hat es glaube ich auch so ähnlich gemacht, er hat die Leute oft mal provoziert und dann hat er mit ihnen über die Dinge gesprochen. Und bei der Provokation sind sie überhaupt aufmerksam geworden auf die Zusammenhänge, auf die Dinge, da haben sie sich erst geärgert und dann kann man ihnen das deutlich machen. Wenn wir da gleich anfangen würden zu reden von der Bedeutung oder Nichtbedeutung der Ehe, würden die uns gar nicht zuhören. Aber wenn sie dann kein gemeinsames Zimmer kriegen und der Partner muss dann draußen bleiben im Ort und jeden Abend dann eben fortgehen zur Schlafenszeit, dann ist das so ein Ärgernis, dass es sich lohnt, darüber zu reden und uns auch an dieser Stelle mal zuzuhören, was wir da für Vorstellungen haben. Und ich sage Ihnen dann etwa nun, Sie haben doch gewählt. Sie haben sich selber für das Nicht-Festlegen entschieden, für die sogenannte Freiheit. Sie wollten sich nicht binden. Und wer bin denn ich, Ihnen diese Entscheidung nun abzunehmen? Das heißt, so zu tun, als hätten Sie sich nicht so entschieden. Das darf ich doch gar nicht tun. Ich muss doch Ihre Entscheidung respektieren. Und die will ich ernst nehmen, ernster als sie selber nehmen. Und sowas passiert uns ja nicht nur bei Patienten, sondern auch im Kollegenkreis. Wir waren vor einiger Zeit beieinander, im Kreis von Kollegen, die aus Fachkliniken kommen, die auch alle im Bereich der Diakonie arbeiten. Und die haben mir auch gesagt, du bist ja wohl von Sinnen, dass du solche Ordnungen hast. Sowas kann man doch heutzutage den Leuten nicht zumuten, nicht? Also, das ist ja bis weit in den Bereich der Kirche nun eingedrungen, in der Diakonie, dass man sich da, darf ich das so sagen, dieser Welt gleichstellt und die Ordnungen von dort her übernimmt oder die Normen und die Lebensorientierung. Und ebenso ist es ja auch bei Theologen. Ich habe ihn gestern von einem Theologen kurz berichtet. Seine Frau sagte mir, wie sie beim Seminar bei uns war, im Angesicht der Gruppe, die üblichen Patientenfrauen haben dort sehr interessiert zugehört. In dieser veralteten Kirche wird man ja zur Lüge gezwungen. Sie sagte, mein Mann hat sich also getrennt von seiner Frau, hat sich scheiden lassen wegen mir und ich wollte ja nun gar nicht verheiratet sein. Ich wollte in freier Partnerschaft mit diesem Pfarrer zusammenleben, aber die Kirche hat es ja nicht geduldet. Sie hat uns zu dieser lügenhaften Institution verpflichtet. Nun, ich will mich nun nicht anheischig machen, die vielschichtigen Ursachen und Hintergründe dieses Wandels jetzt heute Morgen hier umfassend abzuhandeln. Ja, könnten wir wieder ein paar Tage zusammen sitzen, nur allein mit diesem Thema. Sondern mir liegt daran, den Versuch zu machen, Ihnen einen praktischen Beitrag zu geben für Ihren Dienst und einen Beitrag zur praktischen Seelsorge. Und deswegen liegt mir daran, dass wir gemeinsam uns ausstrecken nach dem Geschenk des Durchblicks auf die Geheimnisse der Schöpfung, um das zu verstehen, was er gerade auch mit den Schwierigkeiten in der Ehe und in unserem Zusammenleben und in unseren Beziehungen im Auge hat und sagen will, wozu er uns herausfordern will. Ich glaube, wir sind oft geneigt, gerade im Raum der Gemeinde auch, primäre Schwierigkeiten zu unterschlagen. Also, wenn wir jetzt von der Ehe reden, etwa nach dem Motto, wenn jetzt zwei junge Christen sich heiraten, Sie kennen das sicher auch, die häufig gehörte Rede, die ja nicht selten einen ganz realen Hintergrund hat, aber manchmal auch wahrscheinlich nicht so einen ganz realen, wo da zwei sagen, uns ist klar geworden, wir sind füreinander bestimmt. Und wo dann selbstverständlich geschlossen wird, nun ist eigentlich an der lebenslangen Harmonie nicht mehr zu zweifeln, oder? Wenn die zwei sich so von Herzen lieb haben und wenn sie vom Herrn füreinander bestimmt sind, dann kann und darf da gar nichts mehr passieren. Und wenn da nun nach ein paar Jahren Konflikte auftreten, dann ist die Frage, wo ist denn da jetzt der Wurm drin? Da fängt man an, entweder an dieser Bestimmung zu zweifeln. Ich habe nicht wenige schon bei mir gehabt, denen ich die Frage vorlegen musste, ja, wie war denn das jetzt mit eurer Klarheit, die ihr da vor 5 Jahren gehabt habt? Wo ist die denn jetzt geblieben? Und dann ist so ein merkwürdiges Achselzucken, ja, vielleicht haben wir uns doch getäuscht. Oder nun gibt es noch ein paar andere Alternativen. Hat vielleicht er versagt, wenn er uns füreinander bestimmt hat, dann müsste er uns doch jetzt ein konfliktfreies Zusammenleben ermöglichen, oder wie ist das? Garantiert er das nicht eigentlich? Oder hat er sich zurückgezogen, uns allein gelassen oder was er sonst für merkwürdige Fragestellungen auftreten? Nun, von daher scheint mir, dass wir auch im Raum der Gemeinde immer wieder das festhalten, was Jesus so ganz klar und eindeutig herausgestellt hat, so umwerfend eindeutig, Matthäus 19, Vers 5 und 6, die beiden sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, mir ist dieser Satz immer unerhört bedeutsam, was Gott zusammengefügt hat, nicht, da wird ja nicht gefragt, ob die beiden sich getäuscht haben, ob sie Irrtümern unterlegen sind, ob aus diesem oder jenem Grunde diese Ehe zustande gekommen ist. Es wird schlicht davon ausgegangen, Gott hat das zusammengefügt. Ganz einfach, ohne Wenn und Aber. Das ist so einfach, dass es eigentlich jedes Kind begreifen kann. Das sage ich immer mit Entscheidungswilligen. Und was nun Gott so zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er soll es nicht tun. Ja, und nun, wie ist das bei unserem jungen Paar, das nach ein paar Jahren so durcheinander gekommen ist? Nun, ich will also nach dieser Einleitung jetzt kurz versuchen, so ein bisschen theoretischen Hintergrund auf die schöpfungsmäßigen Gegebenheiten zu geben. Und ich hoffe, dass dabei deutlich wird, dass es in der Ehe eine Zwangsläufigkeit zu Konflikten gibt. Eine Zwangsläufigkeit, würde ich jetzt sagen, zu strukturbedingten Konflikten. Also, wir haben gestern gesprochen, deshalb kann ich mir da heute längere Ausführungen sparen, auch wenn es gestern nur Andeutungen waren, über diese verschiedenen Typen des Erlebens, also diesen schizoiden, depressiven, zwanghaften und hysterischen Typus, wo man jeweils durch ganz bestimmte Gefühle hindurch die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise erlebt und auch dann entsprechend reagiert und das für das Normale hält. Wie man selbst fühlt, empfindet, erlebt und reagiert. Das ist normal. Ich nehme normalerweise mich zum Maßstab und alles, was anders ist, halte ich für unnormal, wenn nicht gar für böse. Darauf werden wir nachher noch kommen müssen. Und nun wissen wir heute von der Partnerschaftspsychologie her, dass es, das deutete ich gestern auch schon an, Gesetze der Anziehung gibt. Und es zieht nun nicht ein Depressiver den Depressiven an, sondern da gibt es so gewisse Normen, auch wenn die nur eine relative Verbindlichkeit haben. Der Schizoide zieht den Depressiven an und umgekehrt und der Zwanghafte zieht den hysterischen Typus an und umgekehrt. Ich bitte Sie, studieren Sie das dann doch anschließend zusammen mit Ihrem Partner, den Sie vielleicht hier haben oder zu Hause haben, unterhalten sich mit ihm dann mal über die Dinge und Sie werden also dann sehen, dass das alte Sprichwort sich bestätigt, Gegensätze ziehen sich an. Oder ehepsychologisch formuliert, die meisten Ehen sind sogenannte Kontrastpartner, die also an 100.000 Stellen verschieden empfinden und reagieren. Und um das noch ein bisschen auszuweiten, das bezieht sich nicht nur auf die Ehen, sondern auch auf die Schwestern, die da in ihrer Schwesterngemeinschaft zusammenleben. Sie werden feststellen, dass gerade die Schwester, mit der sie viel zu tun haben, an sehr vielen Stellen ganz anders empfindet wie sie und dass dadurch im Grunde genommen genau dieselbe Provokation, die schöpfungsgemäß gegebene Provokation stattfindet, gegeben ist, wie bei den Ehepartnern auch. Da haben wir genauso Aufgaben an uns. Also, ich will das vielleicht ganz kurz an einem Beispiel doch nochmal ausführen, um das klein ein bisschen zu erläutern. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir da jetzt stundenlang verschiedene Beispiele erörtern oder wenn wir das seminarmäßig machten, dann dürften Sie Ihre eigenen Verschiedenheiten einbringen oder genau das, was Sie in Ihrem Partner ärgert. Und Sie würden dann merken, dass wir zu denselben Grundeinsichten kommen würden. Also der hat zum Beispiel jemand, der erhebliche zwanghafte Anteile hat, jemand geheiratet, sich von dem angezogen gefühlt und den Eindruck gehabt, der ist mir bestimmt und mitgegeben von ihm, dem Schöpfer aller Welten und Wesen, der sehr erhebliche hysterische Anteile hat. Aber das hat man am Anfang nicht so ins Auge gefasst, davon hat man nichts gewusst, sondern das heißt, das Herz wurde heiß für den anderen, man hat gute Gefühle gehabt für den anderen, man hat sich ergänzt gefühlt in dieser ersten Ehephase und diese Ergänzung hat eine gegenseitige Bestätigung gebracht. Also wenn ich jetzt mal die positiven Momente nennen darf, die etwa der Zwanghafte zunächst mal an dem Hysterischen empfindet. Er hat diesen Hysteriker als kreativ empfunden, als sehr flexibel, als sehr angepasst und umstellungsfähig. Er hat dessen Charme bewundert, auch seine Kühnheit und seinen Mut. Und umgekehrt, der hysterisch strukturierte, ich sollte eigentlich andere Begriffe verwenden, weil die zu sehr nach Psychiatrie riechen. Ich verwende bei unseren Patienten andere Begriffe und spreche etwa vom Genauigkeitstyp, nicht Genauigkeit, ist ja was Angenehmes, und dann von dem Geltungstyp, der voller Charme ist. Dieser Geltungstyp findet nun umgekehrt ein Genauigkeitstyp an dem Zwanghaften sehr schön, dessen Pünktlichkeit, dessen Zuverlässigkeit, dass er so genau hinsieht. Also wenn man sich orientieren muss, wenn die beiden auf einer Autofahrt sind, dann erweist der Genauigkeitstyp im Allgemeinen eben sehr präzis, wo es hingeht. Der hat die Karte genau angeguckt, das tut der Geltungstyp nicht so genau. Und der merkt sich genau die Ortsschilder und er weiß, wo es links und rechts rumgeht. Und deshalb darf man den im Allgemeinen fragen und der findet sich dann viel besser zurecht, nicht? Und er hat sich das auch viel besser gemerkt. Der Genauigkeitstyp kann eigentlich mit dem Geld viel besser umgehen. Der ist nicht so großzügig mit dem Geld wie der andere. Und er ist auch sehr beständig. Ihm ist die Treue gewissermaßen auf den Leib geschrieben. Die Treue zum letzten Baum im Garten, dem würde es schwer fallen, wenn man den Baum raushacken würde. Der ist immer dafür, das alles so zu belassen, wie es ist. Der hat ja Schwierigkeiten mit dem, was neu auf ihn zukommt. Also das Urbild der Treue. Und ich war, das ist dann so, dass gleichzeitig dieser Geltungstyp, der so die große, weite Welt liebt, gestern habe ich gesagt, sein Motto ist, hier bin ich sowieso, schön ist es anderswo, der hat dann in diesem Genauigkeitstyp so ein Hort der Verlässlichkeit. Eine Frau hat damals da mal dazu gesagt, so eine Genauigkeitstyp-Gattin, ich empfinde meinen Mann wie ein Flugzeug, das weit durch die Lüfte fliegt und ich bin das Flugzeugmutterschiff, das dann immer da bleiben muss und warten muss, bis er zurückkehrt. Und das ist einerseits schön, dass sie nur an ihrer Seite dieses Flugzeug hat mit den herrlichen Höhenflügen, andererseits findet sie sich da manchmal schon ein bisschen verlassen. Aber in der ersten Ehephase ist es also für diesen Geltungstyp wunderbar, dass er immer wieder zu diesem Hort des Vertrauens und der Geborgenheit zurückkehren kann. Dieses Flugzeugmutterschiff ermöglicht ihm geradezu seine Höhenflüge und weiten Flüge in die Welt. Er ist ja dort dann verankert und angebunden. Das gibt sie ihm und das macht sie ihm so unheimlich wertvoll und deshalb schätzt er sie so sehr. Und Sie sehen, wie die beiden sich brauchen, wie das eine wunderbare Geschichte ist, oder? Nun könnte es ja so weitergehen, oder nicht, dass die beiden sich so herrlich ergänzen und sich aneinander erfreuen. Und der andere hat genau das, was dem einen fehlt. Ja nun, Und nun kommt es unausweichlich zur zweiten Ehephase. Und da beginnt man nun die Kehrseiten dieser Schattenseiten, dieser höchst angenehmen Seiten ins Auge zu fassen und entdeckt dort als Schattenseiten. Darf ich es jetzt auch benennen? Da wird also für den Geltungstyp nun plötzlich deutlich, dass dieser Genauigkeitstyp ja offensichtlich auch pedantisch ist, nicht? Also der muss, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, die Bleistifte auf seinem Schreibtisch eben parallel legen. Nur dann fühlt er sich wohl und angenehm. Und das fällt ja nun sehr auf die Nerven, und dass da das letzte Stäubchen immer weggewischt werden muss, das empfindet dieser großzügige Geltungstyp schon als sehr ätzend. Und dann hat das Gute umgehen können mit dem Geld, ja, für den Geltungstyp auch die Seite, dass er sich da so eingeengt fühlt, und er empfindet es manchmal als sehr kleinkariert, und als geizig empfindet er sich manchmal geradezu. Wo er mit den Geschenken viel großzügiger sein möchte, da ist es so eng, und das kann er gar nicht recht verstehen, wie man jetzt da so auf dem Pfennig sitzen kann. Und dann erlebt er sie oft auch aggressiv und böse und so, die kann da so aus der Haut fahren, oder so kleinlich, oder so ängstlich, also von Ängsten bestimmt ist. Oder umgekehrt, der Genauigkeitstyp, der also die Höhenflüge und die Weite oft so geschätzt hat, der entdeckt nun, dass dieser Geltungstyp halt seine Socken quer durch die Wohnung verteilen kann und dabei überhaupt nichts Schlimmes findet. Das ist für ihn immer noch eine ganz normale Ordnung. Aber für den Ehepartner ist es also höchst anstößig, wie man so den Kindern ein Vorbild geben kann und sich so benehmen kann, und dass er so verschwenderisch ist und so unbeständig, dass er so vieles übersieht, dass er zwar so viele schöne Ideen hat, wo der Genauigkeitstyp dann Mühe hat nachzukommen, und wenn er endlich nachgekommen ist, hat der Geltungstyp die längst schon wieder losgelassen, die schöne Idee, der ist schon wieder bei einer ganz anderen Idee, und dann fühlt er sich also so durch die Tage gejagt, der Ehepartner Genauigkeitstyp, und sagt, was ist da denn los, dem kann ich ja gar nicht folgen, der bringt mich ja völlig außer Atem, das ist ja schrecklich mit dem. Ja, oder empfinde ihn als oberflächlich, oder gestern habe ich angedeutet, vielleicht sogar als lügenhaft, weil der einen anderen Begriff von Wahrheit hat. Und jetzt kommen da unausweichlich Spannungen zustande. Ja, ein Nichtverstehen, einer versteht den anderen gar nicht und sagt, das ist völlig rätselhaft, wie kann der nur so sein, nicht? Und dann beginnt sich so in der Tiefe der Seele so einiges Gefühl zu regen. Erst ist man also, wie gesagt, enttäuscht und nachher geärgert, und dann kriegt man so Aggressionen, dann kriegt man eine Wut im Bauch, und dann misst man sich mit seiner Ehe, habe ich gesagt, dann empfindet man das Verhalten des anderen als unchristlich, und dann denkt man, naja, du verkündigst das Wort und du bist so zu Hause, nicht wahr, so ein Schlamper, oder du lügst so oder sowas. Wenn das die anderen wüssten, wie du da so bist, nicht, die würden dir ja kein Wort mehr abnehmen. Und dann geht der Ehepartner auf innere Distanz zur Verkündigung und sagt, ich glaub dir nicht mehr richtig, nicht, was du da sagst. Und dann wird es schwierig, wenn der Partner auf Distanz geht, und dann fängt da so ein heimlicher Kleinkrieg an, weil der eine sich dann verkannt vorkommt und er sagt, ich meine es doch recht und ich will doch wirklich ein Christ sein, und dann rücken die beiden weiter auseinander und dann kann man nicht mehr miteinander beten, nicht wahr? Das ist dann so ein Alarmzeichen, wenn man nicht mehr miteinander beten kann, und dann schweigt man sich so gegenseitig an, geht immer mehr auf Distanz, verkriecht sich jeder und so. Ich denke, wenn das auch nicht bei uns so ist, aber dann kennen wir mindestens in unseren Gemeinden viele christliche Ehepaare heutzutage, wo das so geht, nicht? Und wo wir dann uns fragen, ja, wie ist denn das jetzt? Ist das nicht alles höchst unnormal für Christen? Dürfte doch nicht vorkommen, oder? Warum kommt es denn vor, Das Wort müsste doch uns verbinden und uns die Gemeinsamkeit ermöglichen und die Vergebung. Und was ist denn da jetzt los? Nun, ich möchte also mit meiner kühnen These nochmal kommen, sie wiederholen und wollte an der Stelle sagen, die Gefühle von Gekränktsein, von Enttäuschung und Wut sind unvermeidlich, auch die Distanzierung, der Schmerz, den wir empfinden übereinander, angesichts der Tatsache, dass der andere woanders ist, angesichts der Tatsache, dass die Partner gerade voneinander ihre Schwächen übergenau sehen in der zweiten Ehephase, dafür sind sie ja unterschiedliche Typen, dass sie das so präzis wahrnehmen können. Und ich würde also sagen, er führt uns dort hinein, er der Schöpfer, er mutet uns das zu, auch bei den Schwestern beieinander in ihrer Schwesterngemeinschaft. Er hat uns so geschaffen. Und ich würde natürlich auch sagen, dass es jetzt in unserer heutigen Gesellschaft kein Wunder ist, nachdem eine Generation von Leidensunwilligen heranwächst, Leidensunwilligen, die sich das Marcuse'sche Motto, Sie kennen diesen großen Politiker, den Herold einer neuen Gesellschaft, und der etwa als Zielvorstellung für diese neue Gesellschaft genannt hat, den konfliktlosen Menschen in einer konfliktlosen Welt. Nicht wahr? Das war der Horizont der neuen Gesellschaft, der konfliktlose Mensch in einer konfliktlosen Welt. Wenn wir endlich dann gesellschaftliche Gerechtigkeit schaffen, das Eigentum gleichmäßig verteilen, und dann gibt es den bösen Menschen gar nicht mehr. Dann hat ja jeder, was er braucht, und jeder wird nur noch gut sein. Und dann sind diese durch die Gesellschaftsordnung erzeugten Konflikte alle vorbei, passé, und dann geht es uns allen nur noch gut, nicht? Und wer sich daran orientiert, der muss natürlich durch eine Friedensideologie kommen, und der kommt dann als Theologe auch dazu, dass Gott natürlich nur gut sein kann und dass der immer nur verzeiht und dass er Schuld gar nicht kennt und ähnliche Dinge. Aber in unserer Bibel steht sowas ja nicht. Da steht ja, dass der Mensch böse ist von Jugend auf. Die Konflikte und das Unheil kommt eben nicht von der Gesellschaftsordnung her, sondern es kommt aus der Tiefe des menschlichen Herzens, wie wir alle gut wissen. Und der Schöpfer, sagt Jesus, schuf von Anfang an die Menschen als Mann und Weib, das heißt also in der Gegensätzlichkeit schuf er sie von Anfang an. Und er hat, wenn ich das also schlussfolgern darf, gar nicht vorgehabt, von Anfang an die Konflikte zu eliminieren und die konfliktlose Gesellschaft zu schaffen, das hat er überhaupt nicht vorgehabt. Wir könnten sagen, er hat die konfliktreiche Gesellschaft im Auge. Bin ich jetzt sehr kühn, wenn ich das heute Morgen so sage? Und die Frage ist, was hat er damit vor, dass er uns eine konfliktreiche Gesellschaft programmiert? Nun, ich darf jetzt geschwind ausgreifen zur philosophischen Anthropologie. Ich habe das immer gerne, wenn wir gleichzeitig auch die Hilfswissenschaften ein bisschen heranziehen, um da einiges deutlich zu machen. Die philosophische Anthropologie sagt etwa, der Mensch ist das einzige Wesen, das halbfertig zur Welt kommt. Im Gegensatz zum Tier. Das Tier kommt ja fertig zur Welt. Was etwa heißt, dass das Tier auf sein Verhalten programmiert ist, nicht wahr? Sie lassen ein Entenei durch ein Huhn ausbrüten. Und falls Sie einen Teich in der Nähe haben, werden Sie eines Tages erleben, dass die kleine Ente zum Entsetzen ihrer Mutter ins Wasser geht. Die läuft da aufgeregt, gackernd am Ufer herum, weil sie nicht versteht, was ihr Kind denn jetzt tut. Und das Kind hat es nie gesehen, dass man im Wasser schwimmt und taucht und nach Schnecken gründelt. Und warum tut es die kleine Ente? Nun, es ist ihr eingeboren. Die Ente ist im Programm fertig. Die ist programmiert durch ihre Instinkte, durch dieses Reizreaktionsschema, sich zu verhalten wie eine Ente. Oder die Katze, die nie eine andere Katze gesehen hat, und da reifen gewisse Funktionen aus, nach 8 Tagen sieht sie erst, aber die wird eben zu ihrem Entsetzen eines Tages einen Vogel fangen, nicht weil sie böse ist und es irgendwo erlernt hat, weil ihr Instinkt ihr das sagt. Sie verhält sich wie eine Katze und da gibt es dann im Grunde genommen auch kein Gut oder Böse. Sie tut das, was ihr Instinkt ihr vorschreibt. Und wie ist das bei Menschen? Wir haben eben keinen Instinkt, der uns vorschreibt, mit wem wir eine Ehe eingehen sollen, wann wir uns und wovon wir uns ernähren sollen. Wir können geröstete Termiten essen in Afrika und Schwalbennester und halb verfaulte Eier in China oder uns auch von Spätzle mit Sauerkraut ernähren, je nachdem, wo wir aufgewachsen sind. Das schreibt uns unser Instinkt nicht vor. Das ist bei den Tieren ganz anders. Die wissen, wann sie sich paaren sollen, mit wem, die haben da ihre Zeiten und so weiter. Das ist alles klar. Deswegen gibt es bei den Tieren auch die Grundangst nicht, die nach Heidegger das menschliche Leben kennzeichnet. Die Grundangst, unser Leben zu verfehlen, nicht Menschen zu werden, sondern, ja, der Mensch kann eben auch Untermensch werden, wenn sie an irgendeinen KZ-Arzt Mengele denken, der noch nicht mal im Alter sich irgendwelche Gewissensbisse gemacht hat über das, was da vor Jahrzehnten lief, der völlig ruhig dabei war. Er kann gewissermaßen unter seine menschliche Persönlichkeit hinunterfallen und gar nicht Mensch werden. Aber das Tier wird immer das, was es sein soll. Und von daher entsteht also bei uns die Angst. Uns liefert ja keiner zunächst mal die Entscheidungskriterien, wie wir uns richtig entscheiden. Wir können den falschen Partner wählen und den falschen Beruf wählen und uns falsch ernähren und uns in vieler Hinsicht gegen unser Menschsein verstoßen, schuldig machen. Uns an dieser Stelle. Und von daher, das müssten uns die philosophischen Anthropologen wieder zugeben, ist nun eigentlich das Evangelium die einzige Antwort auf das Menschsein, auf das Rätsel des Menschseins. Warum? Nun, wenn die sagen, der Mensch ist der Angst ausgeliefert, weil er nicht weiß, wie er Mensch werden soll. Er hat doch keinen Bauplan. Niemand sagt ihm, wie dieses halbfertige Wesen nicht zu Ende schaffen soll. Und niemand sagt ihm, wie er sich in den einzelnen Situationen seines Lebens richtig verhalten soll. Dann würden wir sagen, oh doch, lieber Wissenschaftler, er hat ja einen Plan mitgeliefert bekommen, die Heilige Schrift. Dort ist ein Bauplan drin, nicht wie er sich zu Ende schaffen soll. Indem er sich nämlich dem Schöpfer unterstellt, dem guten Hirten, der ihn ja leitet in den 1000 Angelegenheiten seines Lebens, der versprochen hat, ihn zu führen, wenn Führung auch nicht so aussieht, dass er immer auf alle Fragen sofort eine Antwort bekommt, wie wenn dann Zähnchen reinsteckt und unten kommt das Billett raus für die Straßenbahn. So ist es ja nicht? Und wir wissen auch warum, die Psychologie hilft uns dabei. Dabei würden wir verwöhnt werden. Wir wissen, das läuft immer so, da wird man schön passiv bleiben. Aber er hat uns ja als Ziel vorgestellt, Männer in Christo zu werden, nicht? Die Söhne und Töchter werden, die sich auf den Umgang mit dem Vater einstellen, die sich führen lassen, jawohl, aber durch ein immer tieferes Sterben, durch Hingabe ihres Lebens. Und dazu passt nicht das Schema F. Ich kriege immer gleich eine passende, parate Antwort, so wie ich da in irgendwelchen Zweifeln bin und in Fragen bin. Das mal durchzustehen, dass es mal so läuft und mal ganz anders läuft, dass wir uns mal den Rat eines Bruders einholen müssen, mal direkt durch die Schrift, mal durch die Stimme unseres Gewissens, mal dadurch, dass er im Gebet zu uns redet, mal dadurch, dass uns ein Wort trifft im Gottesdienst und sonst wo. Das ist sehr verschieden. Nicht festlegen auf Schema F, das ist die reife Form, die er bei uns immer ausarbeiten will, aber Führung trotzdem, natürlich Führung, dass sein Wille zur Geltung kommt und dass unsere Wahrnehmung erneuert wird, wie Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, nicht mehr Erneuerung unserer geistigen Wahrnehmung, dass wir immer besser erkennen können, welches der gute und vollkommene heilige Wille des Vaters sei. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für unser Leben und für unser Reifwerden. Aber eben an dieser Stelle wird deutlich, wie das Evangelium ja die Schöpfung ergänzt, genau hinpasst auf dieses halbfertige Menschsein, das da mitten in ein schwieriges Leben geworfen wird, wo dann Heidegger sagt, naja, der Mensch ist gekennzeichnet durch die Angst, diese Bestie, die im Untergrund lauert und nur manchmal springt und überfällt, aber meistens werden wir ihr zum Glück nicht gewahr, sagt ihr. Und die Grundangst wird ja eben nur aufgehoben, dort, wo wir uns dem guten Hirten unterstellen. Ja, und von der Psychotherapie her gesehen geht es ja nun darum, dass Reifung geschieht über Bewusstmachung, über vertiefte Selbsterkenntnis, weil der Mensch blind ist für sich, muss er sich im Spiegel der anderen erkennen. Und jetzt wird Ihnen schon vielleicht deutlich, wenn ich das vorwegnehmen darf, dass auch das wieder genau auf diese Schöpfungsordnung, am Anfang schuf er die Menschen in Gegensätzlichkeit, er schuf Mann und Frau. In der Gegensätzlichkeit, im Konflikt gewissermaßen, hat er sie aufeinander bezogen. Und dann ist genau damit die Möglichkeit gegeben, dass diese gegensätzlichen Partner einander helfen zu dieser Reifung, die die Psychotherapie ins Auge fasst. Weil sie ja als derjenige, der nicht ist wie ich, als derjenige, der anders ist wie ich, der meine Ergänzung ist, dass der meine Schwächen und Fehler und Schwierigkeiten, wie in der zweiten Ehephase vorhin geschildert, viel besser ins Auge fassen kann als ich selbst. Während ich zunächst für mich blind bin, ich lebe meine Art und Weise unbewusst. Der Geltungstyp Hysteriker weiß nichts davon, habe ich gestern gesagt, dass er lügt, wenn er jedermann jetzt eben zunächst mal nach dem Mund redet. Auch als Christ, das weiß der nicht. Das muss ihm erst jemand sagen. Und dazu hat er nun seinen Genauigkeitstyp zwanghaften Partner, dass der ihm sagen kann, du, aber das fällt mir auf, dass dein Begriff von Wahrheit ein sehr unterschiedlicher ist, je nachdem, mit wem du gerade sprichst. Und das stört mich sehr. Und erst da geht es dem auf, dass da bei ihm was entwicklungsbedürftig ist, dass sich in seiner Art was entfalten soll, dass er noch nicht fertig ist, dass er eine halbfertige Persönlichkeit ist. Also dieser Gegensatzpartner kann ihm jetzt besonders an dieser Stelle helfen, kann ihm dieses Feedback geben, das ihm zur Reifung hilft, zur persönlichen Reifung, die dann auch unter Jesus, dem Schöpfer, erfolgen soll. Nicht wahr? Ich habe das gestern schon angedeutet, ich sehe da keine Trennung zwischen psychotherapeutischer Zielsetzung und dem, was wir im Raum der Gemeinde vorhaben, weil Gott ja auch reife Persönlichkeiten will. Und ich möchte sogar viel mehr das, was da weithin in den Bereich der Psychotherapie abgerutscht ist, in den Raum der Gemeinde hineinholen, weil er, der Schöpfer selbst, dieses möchte, uns zu reifen Persönlichkeiten und zu Männern in Christo gleichzeitig machen. Das durchdringt sich gegenseitig und beides ist notwendig. Und jetzt möchte ich das ein klein bisschen biblisch belegen. aus der Art und Weise, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Ich betone mit seinen Jüngern. Er ist ja mit den sozialen Randgruppen, der Frau am Jakobsbrunnen, der Ehebrecherin und dem Zöllner Zachäus und so ganz anders umgegangen. Auch wenn er die zum ersten Mal gesehen hat. Warum? Johannes 2. Jesus wusste, was im Menschen war. Er bedurfte nicht, dass ihm das jemand gesagt hat. Und deshalb ist es eine Tugend zu wissen, was im Menschen ist. Eine gute Diagnose zu stellen, das ist eine geistliche Tugend. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns auch in der Seelsorge leitet. Herzensschau nannten das, glaube ich, die orthodoxen Gottesmänner. Dass uns da was deutlich wird. Und ich meine, es ist auch eine Tugend, wenn wir uns darum ein bisschen bemühen, was verstehen zu lernen vom Menschen, von unserem Partner, von uns selbst, von unseren Gemeindegliedern, damit wir wissen, was im Menschen ist und dann gezielt ansetzen können. Oder Jesus ging ganz anders um mit seinen Gegnern, mit den Theologen, Pharisäern. Aber mit seinen Jüngern, also mir ist ja irgendwann mal aufgefallen, wie ich meine Bibel unter diesem Gesichtspunkt gelesen habe, dass Jesus auch an der Reifung seiner Jünger interessiert war, an diesem Feedback, wie das in der Psychotherapie heute formuliert wird, an der Selbsterkenntnis aus der Rückmeldung der Partner, ohne die man sich nicht erkennen kann. Also darf ich Sie erinnern, greife heraus, Seesturm, See Genezareth, 5 Meter hohe Wellen, wo die Winde, die vom Norden, vom Hermon herkommen, schneebedeckter Berg über 3000 Meter hoch, zusammenstoßen mit den glutheißen Wüstenwinden aus dem Süden. Da gibt es schreckliche Luftturbulenzen und Wellen, die alles zusammenschlagen. Noch heute, wenn Sie mal in Israel waren. Und nun sind die Jünger da im Seesturm und er hat geschlafen, war sicher sehr müde von ausführlichen Diensten. Seine Jünger waren sicher für ihn besorgt und lassen ihn möglichst lange schlafen. Aber wie es jetzt gar nicht mehr anders geht, wie der Kahn wirklich am Absaufen ist, dann wecken sie ihn nicht. Und jetzt bitte ich Sie, was würden Sie erwarten? Angstschlotternde Jünger im Angesicht des Todes, die in letzter Verzweiflung ihren Meister retten, was würden Sie tun? Also sie würden sagen, etwa Brüder, seid ruhig, wir wollen jetzt erst zunächst mal miteinander beten. Um unseren Blick auf ihn zu richten, der uns helfen kann an dieser Stelle. Sie würden versuchen, diese angstschlotternden Brüder zu trösten. Oder würden sie was anderes tun? Und bitte, was hat er gesagt? Das muss ja die Jünger so beeindruckt haben, dass sie das nach Jahren uns berichten, nicht wahr? Als einziges berichten. Das muss ihnen doch Mark und Pfennig gegangen sein. Was sagt er? Oh, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Nicht kein Trost, sondern Feedback, der zeigt ihnen, was jetzt in dieser Situation wesentlich ist, dass sie nämlich nicht vertrauen, kleingläubig sind, keine Spur von Trost. Wenn zu ihnen einer sagt, lieber Bruder, warum bist du so? Oder wenn ihnen das ihre Frau sagt, nicht, dann fragen sie sich mal, wie es ihnen dann geht. Die Frage, warum, das ist schon eine sehr heikle Frage bei uns, nicht? Nächstes Beispiel, der epileptische Junge. Sie wissen, Jesus war nicht da, die Jünger haben es alleine versucht. Der Vater, wie dann Jesus kommt, geht ihm entgegen und sagt, deine Jünger haben es nicht fertiggebracht. Was hätten sie gemacht, bitteschön? Also, stellen Sie sich vor, die Lehrlinge haben es nicht fertiggebracht, jetzt kommt der große Meister. Naja, die waren halt doch wohl noch zu wenig unterrichtet in den entsprechenden Möglichkeiten, die vom Geistlichen herkommen. Sie hätten doch wahrscheinlich jeder von uns die Ärmel aufgekrempelt und hätten gesagt, also jetzt kommt mal her, stellt euch da rum und guckt mal, wie wir das jetzt machen. Nicht? Ich zeig's euch jetzt. Nicht? Um die Lehrlinge einzuführen. Und was hat er gemacht? Bitte? Oh, ihr ungläubige und verkehrte Art, sagt er wieder. Wie lange soll ich es mit euch noch aushalten? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Also ich habe gedacht, wenn er mir das gesagt hätte, ich hätte wahrscheinlich 14 Tage lang nicht mehr mit ihm geredet. Nicht so hätte mich das getroffen. Ich wäre da wahrscheinlich ganz schön auf Grundeis gegangen. Wir stellen uns das so einfach vor, wenn man mit ihm gelebt hätte. Aber ich habe den Eindruck, der hat also doch eine ziemlich harte Schule mit seinen Jüngern da gehabt. Nun, wenn er sich überlegt, in 3 Jahren sollen die dann tüchtige Leute werden, die ohne ihn stehen können, nicht? Wenn ich es psychotherapeutisch formulieren würde, der hat ihm genau ein knallhartes Feedback gegeben, das Selbsterkenntnis ermöglicht, am entscheidenden Punkt. Ungläubige und verkehrte Art, nicht von sanftem Trost. Oder nehmen Sie die Emmaus-Jünger, da könnten ja noch viele solcher Beispiele anführen, die untröstlich sind über den Tod ihres Meisters, völlig verzweifelt, nicht? Und er lässt sich das dann erzählen. Und der ganze Jammer ihres Herzens wird offenbart. Das rührt einen ja geradezu an, wenn man den Bericht liest, nicht? Und sie sind sich ja auch versucht, was zu tun, wenn sie dabei gewesen wären, die Arme um die Brüder zu legen und sie zu trösten und zu sagen, Brüder, ich habe eine freudige Nachricht für euch. Die Hoffnung Israels ist nicht erloschen. Und was tut er wieder? Oh, ihr Toren, die ihr ein träges Herz habt. Liebe Schwestern und Brüder, merken Sie, wie er da umgegangen ist mit seinen Jüngern? Merken Sie, dass es ganz anders ist, wie das, was wir normalerweise in unseren Gemeinden praktizieren? Ich meine, was tun wir denn? Wir sagen, wir gehen lieb miteinander um, und das ist nun ja auch richtig, dass die Liebe das Entscheidende ist. Und dass die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Aber ist das Liebe, wenn wir nur einander sanft und lieblich streicheln und oft genug durchdenken, na Bruder, du bist aber ganz schön auf dem verkehrten Dampfer. Und dann lächeln wir ihn freundlich an, oder? Haben wir nicht ein verkehrtes Verständnis von Liebe, wo genau das dann bei uns nicht passiert, dass Persönlichkeitsreifung, Wachstum, Entfaltung, die ja für uns alle nötig ist, weil wir mit dem Evangelium, mit dem Christwerden nicht von alleine reife Menschen sind, sondern die sollte gerade im Rahmen der Koinonia, der Gemeinschaft der Gläubigen erfolgen. Und sie fällt weithin aus, weil wir zu lieblich, zu sanft miteinander umgehen und, wie ich sagen würde, uns selber dabei schonen. Wo das aber nichts mit Liebe zu tun hat. Darf ich Sie geschwind daran erinnern, dass Liebe etwa auch wieder nach heutigen psychotherapeutischen Erkenntnissen ganz anders aussieht. Da sagt etwa René Spitz, dieser bedeutende Pädiater, international bekannter Forscher, also einer der bedeutendsten Leute, die die frühe Kindheit erforscht haben. Ein Kind braucht spätestens ab dem 2. Lebensjahr und insbesondere von seiner Mutter altersadäquate Frustrationen. Nicht? Frustration heißt Versagungen. Versagungen aus Liebe. Weil die Mutter weiß, dieses Kind wird nur lebenstauglich, wenn es Grenzen annehmen lernt, wenn es Versagungen annehmen lernt, wenn es Härten erfährt und die durchstehen lernt, denn dabei entfaltet sich was aus dem Kind. Wenn ein Kind pausenlos verwöhnt wird, Sie wissen, wie das ist, dann bildet sich bei dem Kind dieser Maßstab, ich habe immer eine liebe Mutti oder Großmutti bei mir, die wird schon immer da sein, für mich alle Kastanien aus dem Feuer holen, nicht? Das ist der innere Maßstab, und wir haben dann nachher solche Drogenabhängigen zum Beispiel, die völlig hilflos sind im Leben, weil sie sich selber nicht helfen können, weil sie selber nichts durchkämpfen können, weil ihre Erzieher sie aus falsch verstandener Affenliebe, Entschuldigung, so misshandelt haben, dass sie nicht lebenstauglich geworden sind, aus lauter falscher Liebe. Oder das wird von einem anderen Forscher, Jakobsen, einem Schweden, wiederholt, wenn er sagt, kann man speziell für die Drogenabhängigen unserer Tage gebrauchen. Wenn ein Kind nicht spätestens im fünften Lebensalter, im fünften Lebensjahr das Nein erlernt, spätestens im fünften Lebensjahr, dann bleibt es seinen Lust-Unlust-Zuständen hilflos ausgeliefert. Genau, das haben wir heutzutage bei vielen jungen Leuten, die sich dann solche marcusischen Theorien zu eigen machen, weil es eigentlich genau ihrem Lebensbedürfnis entspricht und ihrer Lebenshaltung. Konfliktloser Mensch in konfliktfreier Umgebung, ja, da könnte ich dein Leben, auch wenn ich selber hilflos bin, mich nicht wehren, mich nicht durchsetzen kann. Aber, liebe Geschwister, das ist doch keine Liebe im Sinne des Neuen Testaments. Wir sehen doch, dass Jesus was ganz anderes im Auge hat. Der will nämlich, dass der andere was wird, dass aus ihm was wird. Und das ist doch das Ziel der Schöpfung, dass aus uns was wird, persönlich, geistlich, menschlich, in jeder Hinsicht. Und an dieser Stelle sind wir eben auch in der Ehe oder in der Schwesternschaft, in der Gemeinschaft aufgerufen, dann will ich wieder einen modernen psychologischen Begriff verwenden, nicht zur Selbstverwirklichung. Das ist auch von diesem Aspekt her ein absoluter Fehlweg, wenn ich meine, ich muss jetzt mich entfalten und mich potenzieren, sondern wie das der Zürcher Professor Willi ausgeführt hat, auch letztes Jahr auf der Lindauer Psychotherapiewoche, er hat inzwischen auch ein Buch dazu rausgebracht, Koevolution genannt, Wir-Verwirklichung. Um das geht es, um die Wir-Verwirklichung. Schon, dass aus uns was wird. Aber gemeinsam in der Ehe, indem wir diese Anstöße miteinander aufarbeiten und natürlich in einem höheren Sinne gemeinsam mit ihm, der uns solch ein Feedback gibt. Und ich war, liebe Geschwister, das haben wir doch auch aus unserem Glaubensleben alle gemerkt. Zimperlich ist er nicht gerade mit uns. Der gibt uns doch manchmal ein ziemlich hartes Feedback, oder? Wie ist das? Er schont uns häufig nicht, sondern mutet uns allerhand zu. Und wenn Sie das nun hören, wie notwendig das ist für uns, für unsere menschliche Entfaltung, dann können wir umso besser begreifen, warum das auch für unsere geistliche Entfaltung notwendig ist und für das Menschliche und warum uns das nicht erlaubt ist. Dieses Selbstmitleid, wo wir vor den Leiden davonlaufen, nicht? Wie uns es manchmal oft so passiert, weil wir da eine falsche Vorstellung haben von alle Tage Sonnenschein und sowas ähnlichem, nicht? Das ist in gewisser Weise schon richtig, weil die Sonne Jesus uns jeden Tag scheint, aber heißt doch nicht leidensfreies Dasein, das ist doch eine Irrlehre. Und wenn Sie Römer 5, Vers 3 bis 5 nachlesen, dann hat es doch seine ganz große Bedeutung, wo Paulus schreibt, wir lernen eben, oder wir haben gelernt auch zu danken, nicht bloß für seine Geschenke und seine wunderbaren Gaben, sondern auch für die Leiden und Frustrationen und Versagungen, schreibt der Paulus, danken wir. Warum? Und nun führt er diesen Katalog auf. Da lernen wir ja, unter der Last zu bleiben. Mit Zink übersetzt, finde ich ein sehr schönes Wort für Geduld. Wir lernen, unter der Last zu bleiben. Von Haus aus wollen wir alle den Lasten entrinnen, oder? Und wie können wir dann diese Mahnung des Apostels befolgen? Einer trage des anderen Last, wenn wir nicht geübte Lastträger werden. Nun, er nimmt uns in die Schule und lehrt uns das, unter der Last zu bleiben. Und er schreibt dann ja auch gleich weiter, Römer 5, und wer gelernt hat, unter der Last zu bleiben, der wird ein geübter Lastträger. Man kann kein Christ sein und auch kein Diener im Reiche Gottes, wenn man das nicht gelernt hat. Und am Schluss dieser schönen Reihe kommt dann, und dieses alles führt zur Erfahrung der Liebe Gottes. Nicht? Nicht dort, wo die falschen Ideologen meinen, ist die Liebe Gottes zu erfahren, wenn es ohne Belastung geht und ohne Gericht und ohne Leiden, mit dem immer nur lächelnden Vater, der nichts gegen uns hat, das ist eine Irrlehre. aber genau durch die Leiden und Schwierigkeiten und Konflikte hindurch kommen wir zur Erfahrung seiner Liebe. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal eine Stunde anfügen, um mit Ihnen ein praktisches Seminar zu machen, wie das nun aussieht in Ihrer Seelsorgepraxis, aussehen kann mit Ihren Seelsorgekindern. Aber das will ich jetzt nur noch andeuten, nicht damit die Aussprache wieder so verkürzt wird wie gestern. Wir können anfangen, wenn Sie in Ihren Gemeinden und bei Ihren Brüdern und Schwestern dieses Thema behandeln wollen, bei der Frustration, die alle erleben. Davon können Sie ausgehen, dass nach ein paar Jahren alle frustriert sind. Also wir sprechen in der Ehepsychologie von der zweiten Ehephase. Die erste Ehephase, gekennzeichnet durch Harmonie, Farbe rosarot, Nichtzustand 5 Meter über dem Boden schwebend und so, kennen wir alle. Wunderbare Geschichte, nicht? Und da freuen wir uns auch alle dran. Und die zweite Ehephase beginnt mit dieser Ernüchterung, mit dieser Enttäuschung, Weisheit der Sprache, was heißt Enttäuschung? Ende der Täuschung, die Täuschung muss zu Ende. Bisher habe ich mich über den anderen getäuscht. Ich habe gemeint, der wäre irgendwas, wovon ich jetzt entdecke, das ist er gar nicht, nicht? Jetzt kommt also raus, das mit den Socken und mit dem Geiz und mit der Lüge und mit all den Geschichten kommen jetzt raus, die mir bisher nicht deutlich waren. Und die Ehepsychologie erklärt auch, warum das nicht deutlich ist. Sie sagt, in dieser ersten Ehephase spielt der Vorgang der Projektion eine Rolle. Und das heißt, schon in der Kindheit bildet sich in jedem Partner ein Idealbild vom Gegenüber des anderen Geschlechts. Also das Idealbild eines Mannes oder einer Frau, natürlich weithin strukturiert von den Eltern, immer vom gegengeschlechtlichen Elternteil oder anderen Verwandten, die da in der Familie mit waren, Brüder oder Schwestern, Onkel, Tanten und sowas. Und da ruht unerkannt in mir solch ein Idealbild. Und wenn ich mich verliebe, kommt es zur Projektion. Das heißt, ich stülpe dieses Idealbild aus mir heraus und dem anderen über und plötzlich sehe ich neben mir einen, der genauso ist, wie ich immer geträumt habe, wo alle meine Gefühle wach werden, nicht? Genau der ist es. Und wenn ich mit dem zusammen bin, dann ist mein lebenslanges Glück sicher. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, also sie merken nicht. Aber das kommt eben nur im Märchen vor. Nicht, aber wenn Sie sich jetzt wieder nach der schöpfungsgemäßen Bedeutung fragen, dann ist es so, dass er uns an dieser Stelle einen Vorgeschmack gibt, ein Bonbon gibt, im Blick auf das, was später nur zu haben ist, wenn wir uns bemühen, wenn wir was tun. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber es ist unvermeidlich, wenn er im Auge hat, dass aus uns was wird und dass Ehe mit dazu beiträgt, dass wir uns da gegenseitig helfen, aus unserer Blindheit raushelfen, zu einer Entfaltung, dann ist unvermeidlich, dass wir diese Enttäuschung durchmachen. In der ersten Ehephase habe ich mich getäuscht und in der zweiten merke ich, was los ist. Und das heißt es praktisch konkret. Ich habe jemanden neben mir, der in vieler Hinsicht nicht meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht, meine Gefühle tangiert, mich ätzt und sägt und nervt und was sie sonst alles noch nehmen wollen, nicht? So, und jetzt ist die Frage, was fange ich damit an, nicht? Also, ich nehme da gerne einen kleinen Niff. Übrigens, jetzt muss ich fragen, soll ich noch weitermachen? Oder lieber Aussprache? Den Ehepaaren komme ich jetzt da mit einem kleinen Kniff, schockiere ich sie gern ein bisschen. Dann sage ich so, also jetzt haben sie das alle mitgemacht und die nicken dann alle so trübsinnig, aber jetzt alle mitgemacht und es war also so schrecklich und so. Dann sage ich so, jetzt muss ich Ihnen was ganz Merkwürdiges sagen. Da müssen Sie geradezu auf die Uhr gucken und Datum und Uhrzeit festhalten, nicht? Also 10. Juli 1985, 11 Uhr 17 oder sowas ähnliches. Ich möchte Ihnen zur Enttäuschung ganz herzlich gratulieren. Meinen herzlichen Glückwunsch. Und dann machen die alle völlig verdatterte Gesichter, nicht? Da fällt Ihnen also die Kinnlade gerade so nach unten. Und dann sagen sie, also so einen merkwürdigen Glückwunsch haben wir unser Leben lang noch nie bekommen. Genau das, was das Schlimmste in unserem Leben ist, die schmerzlichste Enttäuschung tut uns so schrecklich weh. Jetzt haben wir gedacht, nicht alle Menschen sehnen sich ja nach jemand, der sie wirklich versteht, nach einem Partner, der ihnen wirklich nahe ist. Und nun haben wir gedacht, nun haben wir so einen und nun sind wir da so tief gekränkt und verletzt. Und dazu gratulieren sie uns noch, das ist der reinste Sadismus, nicht? Und dann sage ich, ja gut, jetzt wollen wir mal versuchen, das zu verstehen, warum ich an dieser Stelle gratuliere. Jetzt fange ich von einer ganz anderen Stelle an und möchte Sie fragen, Sie, die tief Enttäuschten, gibt es eigentlich Harmonie in der Ehe überhaupt? Und das sind die meisten Skeptischen, sagen, nein, wir glauben das nicht mehr. Wir haben das mal geglaubt, aber das ist längst vorbei. Das ist für uns nicht mehr in erreichbarer Ferne. Man muss sein Leben so leben. Dann sage ich, oh, ich bin anderer Ansicht. Ich will Ihnen gern Beweis liefern. Sichtbaren Beweis. Da gibt es so Kalenderbilder, wo Sie vielleicht schon mal gesehen haben, dass da die Köpfe von so einem alten Bauernehepaar abgebildet sind. Und was fällt Ihnen da auf? Und da sagen die natürlich, ja, sicher, da fällt uns auf, dass die sich ähnlich sehen. Na gut, und dann haben wir sofort eine psychologische Schlussfolgerung. Nach der Psychologie ist es so, dass das Gesicht der Spiegel der Seele ist. Und wenn die beiden sich auf dem Gesicht ähnlich sind, dann heißt das, dass sie sich seelisch ähnlich geworden sind und es bedeutet eine gewisse Harmonie. Ein gewisses Verstehen. Und wenn Sie solche Ehepaare fragen, dann bestätigen die Ihnen das auch. Die sagen, ach, mein Mann braucht nur da seine Mundwinkel ein bisschen zu verziehen, dann weiß ich schon, was er denkt, nicht? Was da in ihm vorgeht. Oder sie braucht nur ihre Augenbrauen zu runzeln und dann weiß er schon Bescheid, nicht? Und jetzt ist aber das Interessante, dass wir so eine Ähnlichkeit nur feststellen können, registrieren können bei einem alten Ehepaar. Und dann frage ich, oder haben Sie schon mal ein junges Ehepaar gesehen, das sich nach Verlassen des Standesamtes ähnlich gesehen hätte? Und dann sind wir erstaunt, nee, unser Lebtag noch nie, nicht? Und das heißt nun, dass diese relative Harmonie erst erreichbar ist, das möchte ich Ihnen den Schluss überlassen, nach einer langjährigen Arbeit, nicht? Und wenn Sie den Ausgangspunkt nochmal festhalten, dass zwei völlig verschiedene Wesen, Schizoider und Depressiver, Kontrastpartner, die in 100.000 Stellen verschieden sind, hier sich gegenseitig wählen aufgrund einer unbewussten, schöpfungsgeheimnisvollen Partnerwahl, dann ist es doch ganz unmöglich, dass Sie jetzt von vornherein zwei ganz verschiedene Wesen sich vom ersten Tag an harmonisch verstehen, von dieser Projektionsphase, diesem Vorgeschenk des Schöpfers an uns abgesehen, wo uns signalisiert, das kriegst du, wenn du nachher fleißig bist. Denn das Sprichwort heißt, ohne Fleiß kein Preis. Und die Harmonie gibt es nachher nur, wenn wir was tun. Natürlich mit ihm zusammen. Und wir haben aber gedacht, alle Ehepaare, auch in unserer christlichen Gemeinde, ohne Fleiß den Preis gleich, nicht? Oder ohne Fleiß gleich den Preis, dann reimt sich's. Und wir waren erstaunt, wie dann plötzlich die Enttäuschung kam. Aber das ist genau sein Programm. Und das heißt nun, dass wir uns den Gegensätzen stellen müssen und daraus etwas machen müssen. Das Ding bearbeiten müssen, wie immer das aussieht. Und in diese Bearbeitung, die am Schluss die Harmonie zum Ziel hat, eine relative Harmonie, wie sie unter Menschen und Christen möglich ist, setzt nun voraus, ja nun wie immer, wenn wir was arbeiten wollen, dass ich den zu bearbeitenden Gegenstand erkenne und mich nicht über den täusche wie in der Projektionsphase. Ich nehme da etwa das Beispiel, wir setzen ein paar Damen in ein total verdunkeltes Zimmer und geben ihnen einen Korb mit verschiedenfarbigen Wolkenäulen an die Hand und bitten sie, einen Pullover mit Norwegermuster zu stricken. Können sie das? Nein, niemals. Solange sie über Material täuschen, gibt es nichts Gescheites. Sie müssen erst wissen, was sie in der Hand haben. Und wenn sie in der Co-Verwirklichung, in der gemeinsamen Verwirklichung mit ihrem Nächsten und mit ihm, dem Schöpfer, zusammen, niemals selbst so wirklich alleine, dem Ziel zustreben, das er ihnen vorgegeben hat, dann müssen sie erstmal ihren Partner erkennen. Das heißt, sie müssen durch die Enttäuschungsphase durch und den Bruder und die Schwester so ins Auge fassen, wie er als halbfertiger Mensch zunächst aussieht. Und das ist auch unsere Aufgabe in der Gemeinde. Und darüber sollten wir gar nicht so stöhnen, liebe Schwestern und Brüder. Und so tun, als widerfahre uns etwas Sonderliches. So ist es doch. Wir sind nicht fertig. Und warum mäkeln wir dann so? Hier würde die Liebe einsetzen, indem wir uns annehmen in Liebe, so wie wir sind. Und uns dann der Aufgabe stellen, so wie wir sind. Denn sehen Sie, da kommt was ganz Idealistisches hier mit rein. Und das macht unsere Bequemlichkeit deutlich. Wir wollten ja alle gerne vollkommene Geschwister um uns herum haben. Wäre das so schön, nicht? Und einen vollkommenen Ehepartner. Und deshalb projizieren wir unsere Ideale auf den und setzen den auf so ein hohes Postamentchen. Denn wenn es in meiner Ehe gut sein soll und ich habe einen idealen Partner, wäre es dann für mein Glück verantwortlich? Na bitteschön, der Ideale doch, oder? Dann brauche ich gar nichts mehr tun. Ich habe Anspruch darauf, dass der Ideale mich vollkommen glücklich macht. Und was ganz Ähnliches läuft in unseren Gemeinden, indem wir zunächst unsere Idealerwartungen produzieren auf unsere Geschwister, auf unsere Prediger, auf unsere Lehrer, die uns das Wort sagen. Sagen wir, gut, wer macht mich zum vollendeten Christen? Du, weil du ja mein Ideal bist. Du bist ein idealer Lehrer und du bist ein idealer Seelsorger und was weiß ich was nicht alles. Und dann sind wir tief enttäuscht, wenn das nicht so ist und schieben auf den alle Schuld. Dabei stimmt es so gewiss nicht. Das ist sehr einseitig. Und indem man nun seinen Idealen abtrauert, das sagt die Psychologie, das ist ein schmerzlicher Trauerprozess, der da drin wehtut, hat es ihnen auch schon wehgetan in der Gemeinde, wird plötzlich deutlich, wer nun zuständig ist dafür, dass aus uns gemeinsam was wird. Ich nämlich genauso. Ich genauso, nicht bloß meine Ideale, sondern wenn ich die runterhole vom Postamentchen, das sein lasse, was sie sind, dann werde ich genauso in die Pflicht genommen. Dann müssen wir uns gemeinsam an ihn wenden und uns gemeinsam demütigen und runter aus unserer Selbstverherrlichung und aus unserem Eigenruhm. So, und jetzt will ich nur noch ein bisschen andeuten, was wir jetzt machen. Jetzt muss man also den richtigen Schluss ziehen aus der Enttäuschung. Das ist erstens nicht, sich einen anderen Partner zu suchen, wie heutzutage die jungen Leute meinen. Wenn Sie davon ausgehen, dass da zwei Halbfertige sich gegenseitig ansehen, die Psychologie sagt, es ziehen sich immer Menschen an mit gleich großen Reifungsdefiziten, haben wir sie gegenseitig nichts vorzuwerfen, nicht? Es äußert sich nur anders. Aber es ist sehr weise eingerichtet. Und dann ist es völlig nutzlos jetzt, sich sein wahres Ideal irgendwo zu suchen, weil der eine das nicht ist. Warum? Nun, weil ich mir wieder so einen suche. Das können Sie bei all denen raussuchen, die oder sehen, die zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal heiraten. Ich habe oft solche Leute, die zu mir kommen und sagen, also der eine ist völlig unmöglich, jetzt habe ich ihn den anderen mitgebracht. Und da gucke ich mir das an und sage, ja Sie, also das ist ja schön, dass Sie solche Ideen haben, aber wissen Sie, ich frage mich bloß, warum? Sie haben hier dasselbe in grün, nicht?
Jetzt bleiben Sie doch bitte bei Ihrem ursprünglichen Ansatz. Einmal müssen Sie es irgendwo durchstehen. Alles das, was Ihnen selber an Ihnen schwierig und ungereift ist. Und probieren Sie es mit dem, der hat es auch nötig. Und lassen Sie den anderen, jemand anderem nicht. Also, es ist nutzlos, ein wahres Ideal zu suchen. Das frage ich dann die Leute, warum? Weil es das gar nicht gibt, sagen sie. Und das ist eine sehr tiefe Erkenntnis, das Ideal gibt es gar nicht. Was gibt es denn nur? Nur unvollkommene Menschen hat er uns an die Seite gesetzt, nicht? Keine Ideale. Und genauso ist natürlich der zweite Weg falsch, die Resignation, dass ich so, ist eh nichts zu machen, muss ich halt mit dem aushalten, nicht? Irgendwann nimmt ja alles Elend ein Ende, auch dieses Elend unserer Ehe nimmt irgendwann ein Ende. Da finden wir ja auch in unseren Gemeinden viele enttäuschte Leute, nicht? Auch unter Christen, und das ist ja auch tödlich, weil die ein ganz schlechtes Beispiel geben. Wenn wir das annehmen, unsere schöpfungsgemäße Gegebenheit, wie er das so geschaffen hat, und wenn wir uns vor Augen halten, was er damit vorhat, ist Resignation überhaupt nicht am Platze. Weil wir auf ihn blicken und nicht auf uns. Auf ihn, der dieses Ziel gegeben hat und der uns alle Kräfte zur Verfügung stellt, dass wir miteinander aus dieser höchst schwierigen Geschichte zugegebenermaßen was machen. In der Ehe, in der Schwesternschaft und in der Gemeinde. Ja, und nun will ich keine Beispiele anführen, dazu haben wir keine Zeit mehr, sondern ich will Ihnen jetzt nur noch aus den Beispielen die Quintessenz nennen, um was es geht im Kern, das habe ich gestern auch schon angedeutet. Es geht um Folgendes. Wenn wir so verschieden sind, wie wir sind, wie er uns geschaffen hat und als so verschiedene zueinander gestellt hat, Jesus sagt, so hat er uns geschaffen, in der Verschiedenheit. Damit mit dem gegenseitigen Anstoß. Wenn das so ist, dann sind Verletzungen, gegenseitige Verletzungen, unvermeidlich auch in der christlichen Ehe. Es geht nicht ohne, dass wir uns gegenseitig verletzen. Und damit ist der andere noch längst nicht kein Christ oder ein ungeistlicher Mensch oder so. Das ist so. Oder die Schwestern unter sich. Das ist so. Deswegen sind wir verschieden. Weil wir unseren Maßstäben da nicht entsprechen. Nur begehen wir da so ein paar grundsätzliche Fehler, dass wir immer davon ausgehen, so wie ich bin, ist richtig und wenn du anders bist, ist schlecht. Nicht? Wenn ich meine Bleistiefel parallel lege, dann meine ich, der andere muss es auch tun. Wenn nicht, ist er ein moralisch schlechter Mensch. Wenn ich meine Socken quer durch die Wohnung verteile, weil das meine Art von Ordnung ist, nehme ich an, der andere darf mir da nichts reinreden, sonst ist er pedantisch und griddelig, ist er schlecht. Das ist etwas, was normalerweise in unserer Gefühlsreaktion automatisch auftaucht. Das müssen wir geistlich hinterfragen, diese Dinge, nicht? Und uns dem Prozess stellen, aber zunächst verletzen wir uns. Und dann haben wir jetzt in der Kindheit schon gelernt, mit den Verletzungen was zu tun. Zu verstecken in der Tiefe unseres Herzens und in der christlichen Gemeinde gilt es auch als eine Tugend. Und uns nun, ob das unter Christen so ist, weiß ich nicht, aber bei den Nichtchristen sage ich es gerne so, uns dann in unseren Bunker zurückzuziehen und durch die Schießscharte rauszuschielen und rechts die MP bereit zu halten und links den Säbel, damit, wenn der jetzt nochmal kommt, ich dem auch ein paar versetzen kann, nicht? Denn der hat mich jetzt ja schon verletzt und verwundet und dann ziehe ich mich zurück, um neuen Verletzungen zu entgehen. Das ist eine ganz normale Reaktion, die wir automatisch vollziehen. Tun Sie das auch, liebe Geschwister, in Ihrer Ehe zum Beispiel? Ziehen Sie auch zurück nach Verletzungen, vielleicht heute noch, und halten Sie das gar für eine Tugend, wenn Sie es tun, und dann schweigen. 4 Tage habe ich mit ihm nicht geredet, das sollte er doch endlich merken, was er mir angetan hat, oder? Nach dem Motto läuft es dann. Wenn Sie jetzt aber davon ausgehen, dass jeder ein völlig anderer Mensch ist, ich kann es leider nicht mehr an Beispielen belegen, dann kann der mit dem Schweigen gar nichts anfangen, dann versteht er das schlicht nicht. Dann sagt er, na, warum die jetzt schon 4 Tage vor sich hinschweigt, verstehe ich mir mal überhaupt nicht, nicht? Die redet ja gar nicht. Spielen Sie wieder mal die beleidigte Leberwurst, oder wie ist das, nicht? Sie müsste es ihm ja sagen, was sie verletzt und gekränkt hat. Wie Jesus es offen gesagt hat. Der hat es offen rausgebracht, was ihn gestört hat. Natürlich in der richtigen Form, sich dabei von der Liebe leiten lassen, weil nicht alles zu jeder Zeit richtig ist und weil das Rauskollern, was mich gerade bewegt, noch längst nicht etwas ist, was auf diesen offenen Austausch, auf dieses Feedback, das zur gegenseitigen Reifung und Selbsterkenntnis notwendig ist, hinausläuft. Das ist oft nochmal was ganz anderes. Da muss man auch ihn bitten, dass wir uns da leiten. Das ist auch zwischen einzelnen Paaren verschieden. Nur möchte ich so viel sagen, die Paare, die sich da grundsätzlich anschweigen, werden in der Regel nicht gut miteinander verheiratet sein können. Sondern die Art von Liebe zu finden, wo man aus der Liebe und um der Liebe willen gewissermaßen die Dinge offen anspricht, die einem am anderen stören, damit er reifen kann, damit er zur Selbsterkenntnis kommen kann, damit auch ich zur Erkenntnis meiner Einseitigkeit kommen kann, die sie gerade aus dem Gespräch ergibt. Solch ein Gespräch zu wagen, vorher miteinander zu beten, nachher miteinander zu beten, besonders nachher, scheint mir ganz wichtig, nie so ein Gespräch ausgehen zu lassen, ohne nachher miteinander zu beten. Das bringt uns in ganz neuer Weise zueinander. Und ich behaupte, das würde die Ehen in unseren christlichen Gemeinden viel glaubhafter machen. Weil das die Glaswände beseitigen würden, die oft zwischen den christlichen Ehepartnern bestehen. Die uns neu zueinander führen würden, vor ihm, in ihm und durch ihn. Ich danke Ihnen.